Und ich bitte euch nochmal aufzustehen, wo wir gemeinsam auf Gottes Wort hören wollen. Und zwar ist es Lukas Kapitel 4, ab Vers 31 bis zum Ende des Kapitels. Hört nun Gottes Wort. Und er kam nach Kapernaum hinab, das ist Jesus, einer Stadt in Galiläa, und lehrte sie an den Sabbaten. Und sie erstaunten sehr über seine Lehre, denn sein Wort war mit Vollmacht. Und es war in der Synagoge ein Mensch, der einen Geist eines unreinen Dämons hatte. Und er schrie auf mit lauter Stimme und sprach: Ach, was haben wir mit dir zu schaffen, Jesus Nazarener? Bist du gekommen, uns zu verderben? Ich kenne dich, wer du bist, der Heilige Gottes. Jesus bedrohte ihn und sprach: Verstumme und fahre aus von ihm. Und als der Dämon ihn mitten unter sie geworfen hatte, fuhr er von ihm aus, ohne ihm Schaden zu tun. Und Entsetzen kam über alle, und sie redeten untereinander und sprachen: Was ist dies für ein Wort? Denn mit Vollmacht und Kraft gebietet er den unreinen Geistern, und sie fahren aus. Und die Kunde von ihm ging hinaus in jeden Ort der Umgegend. Er machte sich aber auf von der Synagoge und kam in das Haus Simons. Die Schwiegermutter des Simon aber war von einem starken Fieber befallen, und sie baten ihn für sie. Und er beugte sich über sie, bedrohte das Fieber, und es verließ sie. Sie aber stand sogleich auf und diente ihnen. Als aber die Sonne unterging, brachten alle, die an mancherlei Krankheiten Leidende hatten, sie zu ihm. Er aber legte jedem von ihnen die Hände auf und heilte sie. Und auch Dämonen fuhren von vielen aus, indem sie schrien und sprachen: Du bist der Sohn Gottes. Und er bedrohte sie und ließ sie nicht reden, weil sie wussten, dass er der Christus war. Als es aber Tag geworden war, ging er hinaus und begab sich an einen einsamen Ort. Und die Volksmengen suchten ihn auf und kamen bis zu ihm. Und sie hielten ihn auf, dass er nicht von ihnen ging. Er aber sprach zu ihnen: Ich muss auch den anderen Städten die gute Botschaft vom Reich Gottes verkündigen, denn dazu bin ich gesandt worden. Und er predigte in den Synagogen von Galiläa. Amen. Soweit aus Gottes Wort. Ihr dürft euch gerne wieder hinsetzen. Die Staatsform der Monarchie ist den meisten von uns, jedenfalls aus unserer unmittelbaren Erfahrung, relativ fremd. Also zumindest, wenn es um dieses eigentliche Machtsystem einer Monarchie geht. Wir sind die meisten von uns in Demokratien aufgewachsen, und doch reizt uns die Vorstellung des Lebens eines Königs, wenn wir über den Glanz, die Majestät und die Pracht eines Königs nachdenken, dann ist es für uns von Interesse, uns zu fragen, wie sieht die Erziehung eines Königs aus? Wie sieht der Lebensstil eines Königs aus? Was ist sein Privatleben? Und bei all den Fragen, die wir haben, wenn wir uns das Leben eines Königs, das so ungleich unseres Lebens ist, anschauen, die wichtige Frage für ihn als König ist doch: erstens, wie viel Macht hat dieser König eigentlich? Und zweitens, wie übt er sie aus? Hat er zum Beispiel das Königreich durch seine Regierungszeit gestärkt oder geschwächt? Ging es seinen Untertanen eher gut oder eher schlecht? War er eher als Schreckensherrscher bekannt oder als gutmütig und den Menschen wohlgesonnen? Das sind die Dinge, die wirklich in die Geschichte eingehen, wenn wir an das Vermächtnis eines Königs denken. Und es ist interessant, wenn man sich mit der Geschichte von Monarchien, zum Beispiel im Mittelalter, befasst, zu sehen, was für Beinamen Könige im Laufe der Zeit bekommen haben. Es gibt ganz interessante königliche Beinamen. Ich gebe euch mal ein paar Beispiele. Bekannt ist sicherlich Ivan der Schreckliche. Nicht gerade der Beiname, den wir haben wollen, wenn unsere Nachfahren auf uns zurückschauen. Auch nicht viel besser ist Karl der Böse. Aber vielleicht noch schlimmer ist Johann ohne Land. Okay. Besser Wilhelm der Eroberer. Also besser Wilhelm der Eroberer zu sein als Johann ohne Land. Okay, wenn das ist, was in der Erinnerung bleibt, nicht gerade ein rühmliches Zeugnis. Nur um das nochmal weiterzuführen, auch wenn es nicht sehr relevant ist, mein Favorit, Karl der Kahle. Einfach die beste Alliteration, Karl der Kahle. Aber um es kurz zu machen, die Herrschaft eines Königs zeugt immer auch von seinem Charakter. Deswegen bekommen Könige diese Beinamen. Jedenfalls ist es der Charakter, wie er in der Erinnerung fortlebt. Es ist sein Charakter, aber auch der Auswuchs seiner Macht. Wie viel Macht hat ein König und wie übt er sie aus? Jesus Christus ist gekommen, wir lesen das im Lukas-Evangelium, vor allem heute Morgen, um Gottes Reich zu verkünden. Und zweitens, um als Gottes eingesetzter König Gottes Herrschaft in die Welt zu bringen. Und den Anfang davon, den es im Lukas-Evangelium damit hat, sehen wir heute. Und wir wollen uns diesen Text, den wir gelesen haben, unter drei Punkten betrachten. Jesu vollmächtige Lehre, Jesu triumphierende Macht und Jesu heilende Hand. Jesu vollmächtige Lehre, unser erster Punkt. Jesus kommt in dieser Szene, in die wir gerade eingestiegen sind, aus seinem Heimatort Nazareth, wir haben es letzte Woche gesehen, für die, die da waren, wo ihn die Menschen, weil sie Anstoß genommen haben an seiner Botschaft, töten wollten. Und das hält Jesus allerdings im geringsten davon ab, seiner Mission weiterhin nachzugehen. Wir müssen uns diese Situation, in der Jesus sich befindet, mal aus seiner Perspektive vorstellen. Gerade wollten die Leute ihn töten für seine Botschaft. Und Jesus weiß natürlich auch, dass am Ende seines Dienstes genau das auf ihn wartet. Wir wissen, dass genau diese Haltung der Leute in Nazareth am Ende dafür verantwortlich ist letztlich, dass Jesus ans Kreuz kommt, dass er stirbt für seine Botschaft. Aber Jesus macht weiter. Jesus hält durch. Und in diesem Abschnitt werden wir sehen, warum Jesus durchhält. Denn diese drei kleineren Erzählungen, ihr habt es sicherlich gesehen, es sind drei Abschnitte, werden eigentlich umrahmt, wenn wir uns das nochmal im Text genau anschauen, sie werden umrahmt nicht von den Dämonenaustreibungen, die hier natürlich sehr stark hervorstechen, und auch nicht von den Heilungswundern, sondern von dem Wort, das Jesus verkündigt. Schaut euch das nochmal an in Verse 31, 32. Es beginnt damit, dass er nach Kapernaum hinabgeht, nach Galiläa, und er lehrt dort und sein Wort war mit Vollmacht. Und wenn wir dann an das Ende dieses Abschnittes schauen, Verse 42 und 44, oder vielmehr 43, dort sehen wir, dieser Abschnitt endet damit, dass er sagt, ich muss auch den anderen Städten die gute Botschaft vom Reich Gottes verkündigen, denn dazu bin ich ausgesandt. Das heißt, Jesu Verkündigung, Jesu Lehre ist eigentlich das, was diesen längeren Abschnitt einrahmt. Also Jesus kommt in Vers 31 nach Kapernaum, das ist in der Region Galiläa, und dort verbringt Jesus eigentlich die meiste Zeit seines Dienstes. Und wie wir das letzte Woche schon mal gesehen haben, ist die zentrale Aktivität, der Jesus nachgeht, eigentlich seine Lehre. Jesus ist ein Lehrer. Und was bewegt jetzt die Leute, diesen Lehrer Jesus zu hören? Wir lesen das hier, sie sind erstaunt über ihn, denn sein Wort war mit Vollmacht. Und es ist interessant, es zu vergleichen mit den Rabbis, also die Zeitgenossen Jesu, die in anderen jüdischen Lehrern, worum es ihnen ging. Eigentlich ging es einem Rabbi darum, Originalität zu vermeiden. Denn ein Rabbi zeichnete sich dadurch aus, dass er das, was er gehört hat, anderen weitergibt. Er ist nicht jemand, der Innovatives bringt, der Neues lehrt, der originell wirkt, sondern er gibt das weiter, was ihm anvertraut ist. Aber bei Jesus ist es in einer gewissen Weise anders. Sein Wirken zeigt, dass er eine Vollmacht hat. Er bezieht sich nicht auf andere, sondern er spricht aus seiner eigenen Vollmacht. Und natürlich ist es so, dass wenn wir uns die Welt des Neuen Testaments mal genauer anschauen, gab es viele Lehrer, die alle möglichen Botschaften verkündigten. Und ebenso, wissen wir, ist es in unserer heutigen Welt. Nur ist der Unterschied zur damaligen Welt, dass wir nicht mehr das Haus verlassen müssen, um uns alle möglichen Lehrer anzuhören. Bei uns geschieht es einfach auf Knopfdruck und wir können uns endlos vielen Stimmen von allen möglichen Lehrern und Influencern aussetzen.
Stimmen, die uns erzählen, wie wir unser Leben optimieren sollen, was wir vielleicht verpassen und was wir besser machen müssen, was wir über eine bestimmte Kontroverse unbedingt wissen müssen, was der wirkliche Grund für all die Krisen in der Welt ist, warum es mit unserer Gesellschaft bergab geht, und wir könnten diese Liste ins Beliebige fortsetzen. Wir können uns ohne Ende damit beschäftigen, diesem und jenem Lehrer, Redner und heute auch Influencer anzuhören. Und so können wir langsam werden wie die Menschen, denen auch der Apostel Paulus später dann in der Apostelgeschichte in Kapitel 17 begegnet. Dort finden wir diese Beschreibung, die so elegant ist. Paulus begegnet dort auf dem Areopag, also dem intellektuellen Marktplatz sozusagen, in Athen den Menschen, und von denen lesen wir: Alle Athener aber und die Fremden, die sich da aufhielten, brachten ihre Zeit mit nichts anderem zu, als etwas Neues zu sagen und zu hören. Klingt erstaunlich vertraut, wenn wir das mal mit unserer heutigen Zeit vergleichen. Aber um es zurück zu Jesus zu führen, sei es jetzt der gebildete Stand, bestehend aus Philosophen in Athen, oder die jüdische Synagoge, die wir hier in den Evangelien sehen, in Palästina. Das ist die Zeit, in der Jesus auftritt als Lehrer. Das ist die Welt, die Jesus betritt. Es gab viele Lehrer, aber keiner lehrte wie Jesus. Und der ganze Rest des Lukas-Evangeliums, wir sind immer noch am Anfang, wird uns natürlich zeigen, was genau Jesus gelehrt hat. Aber hier will uns Lukas zuerst mal was anderes zeigen. Er will uns zeigen, wie Jesus selbst seine Lehre und die Bedeutung seiner Lehre bewertet. Denn nachdem er, wie wir das gleich noch sehen werden, in unserem zweiten Punkt öffentlich Dämonen austreibt und Heilungen vollbringt, werden die Menschen erstaunt und deswegen versuchen sie, Jesus festzusetzen. Wir sehen das am Ende in Vers 42. Sie wollen Jesus für sich behalten. Sie sind erstaunt darüber, was er bewirkt, und sie wollen eigentlich sagen: Warum bleibst du nicht bei uns? Weil wer will nicht solche Heilungswunder noch weitersehen? Aber Jesus hat einen anderen Plan, und in Vers 43 sagt er: Ich muss auch den anderen Städten die gute Botschaft vom Reich Gottes verkündigen, denn dazu bin ich gesandt worden. Und hier finden wir wieder eines meiner Lieblingswörter mittlerweile, was wir bei Lukas immer wieder finden, das griechische Wort dei, was so viel bedeutet wie müssen oder sollen oder notwendig sein. Jesus und vor allem im Lukas-Evangelium benutzt dieses Wort immer wieder, um auf Jesu Mission hinzuweisen. Ich muss dieses tun und jenes. Und damit zeigt uns, was die Rolle von Jesu Mission in Gottes großem Plan ist. Wenn es nach dem Gutdünken der Menschen geht, soll Jesus einfach bleiben und weiterhin Wunder vollbringen, Heilungen vollbringen und für Erstaunen sorgen. Aber Jesus steht unter einer anderen Notwendigkeit, unter einer göttlichen Notwendigkeit. Jesu Mission endet nicht bei dem Erstaunen der Leute darüber, wie viel übernatürliche Kraft er demonstriert, sondern dahinter steht etwas Größeres. Und was ist dieses Größere? Es ist die gute Botschaft vom Reich Gottes. Eine der besten Beschreibungen des Evangeliums. Die gute Botschaft vom Reich Gottes, wie es in Vers 43 heißt. Jesus kam, um Gottes Herrschaft über die Welt zu bringen. Und in der vergangenen Episode, wo wir in der Synagoge schon waren, in Kapitel 4, Vers 18, hat Jesus uns schon mit dem Propheten Jesaja angekündigt, wie sieht diese Herrschaft aus? Wenn er also die Herrschaft Gottes verkündigt, wie sieht es genau aus? Und er hat gesagt, es ist gute Botschaft für Arme, Freiheit für Gefangene und neue Sicht für Blinde. Dass Gott sich unsere Not annimmt und Erlösung bringt. Und dass er die Welt von den Auswirkungen der Sünde schrittweise befreit. Und warum ist es jetzt, und das ist der Punkt, auf den ich hinaus will, warum ist es jetzt so wichtig, dass diese Wirklichkeit eingeläutet wird durch Jesu Verkündigung? Jesus scheint darauf besonderen Wert zu legen, dass er diese Botschaft verkündigen muss. Seine Lehre, sein Wort, finden wir immer wieder diese Beschreibungen. Und die Antwort ist, weil die Bedeutung all der Wunder und der Heilungen, die Jesus vollbringt, all die erstaunenswerten Aktivitäten, denen Jesus nachgeht und die all die Augen auf ihn richten, die Bedeutung dahinter finden wir erst, wenn wir seine Botschaft hören. Erst wenn wir Jesus, den Verkündiger, Jesus, den Lehrer hören, wissen wir, was diese Heilungen, was diese Wunder eigentlich bedeutet. Und das wird später darüber entscheiden, was die richtige Haltung ist gegenüber Jesus und das unterscheiden von der falschen Haltung. Weil das Reich Gottes kann nur von denen empfangen werden, nicht denen, die vielleicht Wunder sehen und Jesu Dämonenaustreibung bezeugen, sondern die seine Verkündigung empfangen, die seiner Botschaft glauben. Das heißt, Jesus ist kein Sensationalist, er ist nicht einer, dem es um den Show-Effekt geht. Es geht ihm darum, dass Menschen konkret unter Gottes Herrschaft kommen und diese Herrschaft empfangen wir, indem wir seinem Wort Glauben schenken. Wenn wir uns mal, um kurz einen Schritt zurückzugehen, wenn wir uns mal einen Gottesdienst in unserer Gemeinde anschauen, einen typischen Gottesdienst, wie wir ihn heute Morgen feiern, dann werden wir sehr leicht sehen, wie viel Platz die Predigt in unserem Gottesdienst einnimmt. Wir verbringen vermutlich die Hälfte der Zeit, vielleicht auch manchmal deutlich mehr als die Hälfte, einfach nur damit, Gottes Wort zu hören, entweder indem wir es lesen oder indem wir es hören, wo es gepredigt wird. Warum eigentlich? Warum verbringen wir in unseren Gottesdiensten so viel Zeit, damit Gottes Wort zu hören? Und die Antwort ist, weil wir im Hören auf Gottes Wort sein Reich empfangen. Weil die Vollmacht Jesu zum Tragen kommt, indem wir auf sein Wort hören. In seinem Wort kommt Jesu Vollmacht wirklich zum Tragen. Weil kein noch so großes Wunder, keine Heilung, auch keine Dämonenaustreibung allein, kann dieses Wunder erzeugen, welches Gottes Wort in unserem Leben erzeugen kann. Und das verkündigt später auch Paulus, wenn wir ihn hören im Römerbrief, wo er schreibt, in Kapitel 1, Vers 16, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Warum? Weil es Gottes Kraft ist zum Heil jedem Glaubenden. Das heißt, wir sitzen heute Morgen nicht einfach nur hier und hören auf ein altes Buch, weil es Teil unserer Tradition ist, sondern wir warten darauf, dass Gott durch sein Wort Wunder bewirkt, weil er durch sein Wort handelt. Darauf hat Joel uns vorher schon hilfreicherweise hingewiesen. Gott handelt durch sein Wort. Das sehen wir im Alten und im Neuen Testament. Er schafft am Anfang die Welt durch sein Wort und er schafft alle Dinge neu. Er schafft eine neue Welt auch durch sein Wort. Und wenn wir das verpassen für unser christliches Leben, dann verpassen wir eigentlich das, was das Evangelium so gut macht. Nämlich, dass es darum geht, was Gott getan hat. Es geht nicht darum, was wir tun, um das Reich Gottes zu bauen, sondern es geht darum, dass es eine vollendete Tatsache ist. Es ist eine Botschaft. Und was machen wir mit einer Botschaft, einer guten Botschaft? Wir empfangen sie. Wir jubeln darüber und freuen uns daran, dass es vollendete Tatsachen sind, auf die wir schauen und die wir empfangen durch Glauben. Deswegen ist es so wichtig, dass wir Gottes Botschaft hören. Jesu Botschaft stellt uns vor vollendete Tatsachen. Er kommt und sagt, ich habe den Teufel bezwungen. Ich habe gesiegt. Ich bin vom Vater gesandt und ich bringe diese Befreiung, die natürlich dann in den Wundern und in der Dämonenaustreibung verwirklicht wird und sozusagen manifestiert wird, demonstriert wird. Aber diese Befreiung dahinter, die empfangen wir im Glauben an sein Wort. Das heißt, wäre Jesus ein Lehrer wie alle anderen, dann wäre es eigentlich egal, was wir mit seiner Lehre machen. Aber wenn seine Rede aus göttlicher Vollmacht kommt, erst dann haben all die Heilungen und all die Wunder, die er tut, ihre wirklichen Bedeutung. Nun widmen wir uns aber diesen Wundern und sehen als Zweiten in diesem Text, dass Jesus durch seine Vollmacht den Triumph des Reich Gottes auch zeigt. Das heißt, er verkündigt diese Botschaft nicht nur, sondern in seinem Handeln zeigt er die Macht Gottes konkret. Jesus verkündigt das Reich Gottes, aber er demonstriert dieses Reich auch. In Jesus sehen wir mit eigenen Augen, welchen Charakter Gottes Reich hat. Und deswegen war unser anfängliches Beispiel so wichtig, weil ein König zeichnet sich aus durch die Macht, die er hat, aber auch durch den Charakter, mit dem er diese Macht zum Tragen bringt. Wie gebraucht er seine Macht? Und das sehen wir in Jesus. Er verkündigt Gottes Reich, aber er zeigt uns in seinem Leben auch, wie Gottes Reich konkret aussieht. Und in Jesus sehen wir eine Macht, die weit über politische, wirtschaftliche und militärische Mittel hinausgeht. Und das war natürlich oftmals die Hoffnung, die Menschen zur Zeit Jesu hatten. Sie wollten eine politische Befreiung. Sie wollten frei werden von der Herrschaft Roms, und sie wollten einen Messias, der ihnen zu dieser Freiheit verhilft. Aber wir sehen in Jesus, wie Gottes eigene Macht über alle Dinge eigentlich viel tiefer ansetzt. Und diese tiefere Macht zeigt sich darin, wie Jesus seine Macht über die unsichtbare Welt demonstriert. Und das führt uns wieder zu Vers 33, dieser Begegnung in der Synagoge. Da lesen wir: Und es war in der Synagoge ein Mensch, der einen Geist eines unreinen Dämons hatte. Und er schrie auf mit lauter Stimme und sprach: Ach, was haben wir mit dir zu schaffen, Jesus Nazarener? Bist du gekommen, uns zu verderben? Ich kenne dich, wer du bist, der Heilige Gottes. Wir begegnen in den Evangelien ständig Dämonen. Das ist sehr gewöhnlich. Aber interessanterweise, wenn wir den Rest der Bibel uns anschauen, ist es nicht der Fall. Wir finden Dämonen sehr, sehr selten im Alten Testament, und auch im Rest des Neuen Testaments finden wir sie eigentlich relativ selten erwähnt. Aber im Leben Jesu finden wir eine Konzentration dieser dämonischen Aktivität. Und das ist entscheidend. Vor ein paar Wochen haben wir uns da schon diese Versuchungsgeschichte angeschaut, wo Jesus durch die Wüste geht und er wird vom Teufel in Versuchung geführt und er kommt aus der Wüste siegreich wieder zurück. Und wir sahen dort, dass Jesu Dienst eigentlich im Kampf gegen den Teufel beginnt, aber es war es damit noch nicht. Wir sehen, dass dieser Kampf weitergeht. Und hier sollten wir nochmal allgemein sagen, dass die Evangelien, in denen wir von Jesus lernen, keinen Zweifel darüber übrig lassen, dass nicht nur der Teufel echt ist, sondern auch Dämonen, wie etwa hier dieser, wie er beschrieben wird, unreine Geist. In Epheser 6 lesen wir bei Paulus und hören dort von Gewalten, Mächten, Weltbeherrschern dieser Finsternis und geistige Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Das sind alles Beschreibungen dafür, dass was sich in der unsichtbaren Welt abspielt, dass es echt ist, dass es real ist. Manchmal wird dann argumentiert, dass es in den Evangelien letztlich nur um Phänomene geht, die damals schwer nur erklärbar waren, aber die wir heute natürlich wissenschaftlich irgendwie erklären können. Aber das verkennt die Tatsache, dass nicht alle Krankheiten im Neuen Testament mit Dämonen assoziiert werden. Und das ist eine wichtige Entscheidung, denn wir sehen zum Beispiel in dieser nächsten kleinen Episode bei der Schwiegermutter des Simon, Petrus, dass diese Krankheit nicht konkret in Zusammenhang mit Dämonen gestellt wird. Das heißt, diese Unterscheidung ist wichtig. Jesus selbst nimmt wie kein anderer die Wirklichkeit der unsichtbaren Welt ernst. Er kam nicht einfach, um ein politisches Missgeschick oder Korruption zu bezwingen, sondern sein Reich setzt viel tiefer an. Er befreit Menschen von dem Elend, das hinter all diesen Symptomen steht. Wir schauen oftmals auf die Symptome und wollen die Symptome beseitigen, aber Jesus geht zum eigentlichen Kern der Sache. Und was lernen wir hier über diese Dämonen? Es ist bemerkenswert, dass es gerade der Dämon ist, das ist nicht interessant, der weiß, mit wem er es zu tun hat. Er weiß viel besser als Jesu eigene Zuhörer um die Identität Jesu. Und er weiß auch besser darum als später die Jünger, die durch diesen langen Prozess erst lernen müssen, wer Jesus eigentlich ist. Aber der Teufel weiß Bescheid. Und wie in Jesu Kampf mit dem Teufel in der Wüste geht es hier wieder direkt um die Identität Jesu. Wir finden es immer wieder im Mund der Dämonen. Sie reden immer gleich von Jesus, wer er wirklich ist. Der Heilige Gottes, wie sie ihn hier nennen, und später nennen sie ihn auch Sohn Gottes. Und das heißt dann in Vers 41, sie wussten, dass er der Christus war. Sie wissen also genau Bescheid, wer Jesus ist. Aber dann befiehlt Jesus den Dämonen mehrmals etwas. In Vers 35 und in 41 bedroht er sie. Und dann in Vers 35 lässt er sie verstummen und aus dem Mann hinausfahren. Und dann wieder in 41 sehen wir, er lässt sie nicht reden. Und was zeigt uns das? Es zeigt uns, Jesus Christus hat Autorität und Vollmacht nicht nur auf Erden, wir danken ihm dafür, dass er Autorität hat hier, aber er hat auch Autorität im Himmel. Er sagt am Ende von Matthäus, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, über sichtbare und unsichtbare Welt. Wir sind alle Kinder unseres Zeitalters und als Kinder unseres Zeitalters, ob wir es wollen oder nicht, sind wir alle geneigt, diese sichtbare Welt, die so konkret ist und so unmittelbar scheint, zu trennen von der unsichtbaren Welt, die uns oftmals so weit entfernt vorkommt. Vielleicht bist du auch hier und nimmst an, dass nur was sichtbar und beobachtbar ist, wirklich existiert oder dass alles, was darüber hinausgeht, nicht wirklich zugänglich ist. Aber damit liegst du falsch. Es geht an der Realität vorbei, denn wir alle in Wirklichkeit fürchten uns vor den Dingen, die hinter dem stehen, was wir erklären können. Davor haben wir doch wirklich Angst. Die Dinge, die hinter dem stehen, was wir so feinsäuberlich alles erklären können. Aber das Schöne ist, dass wenn wir Jesus Christus begegnen, dass wir dieser Wirklichkeit ohne Furcht ins Auge sehen können. Dass wir die Wirklichkeit hinter der Wirklichkeit sehen können, ohne davor zu erschrecken, weil wir wissen, dass ein noch stärkerer erschienen ist. Es gibt in dieser Welt kein Leid, es gibt auch keine Qual, keine Finsternis, ja auch für uns als Gläubige keine Anfechtung und keine noch so existenzielle Not, der wir begegnen können, die nicht unter Jesu Autorität steht. Das ist die Realität, die wir hier sehen. In 1. Johannes Kapitel 3, Vers 8 lesen wir diesen wunderbaren Vers. Hierzu ist der Sohn Gottes offenbart worden, damit er die Werke des Teufels vernichtet. Ich lese es nochmal, weil es so schön ist. Hierzu ist der Sohn Gottes offenbart worden, damit er die Werke des Teufels vernichtet. Das heißt, wenn du heute Morgen hier als gläubiges Kind Gottes sitzt und geängstigt wirst von Dingen, die du selbst noch gar nicht so richtig erklären kannst, dann darfst du auch wissen, dass Gott auch in diesen Dingen, auch wenn du sie nicht erklären kannst und auch wenn sie manchmal eine Dunkelheit und eine Finsternis über dich legen, die bedrohlich scheint, dass Gott auch in diesen Dingen für dich ist, in Christus. Dass er kam, um zu siegen für dich. Dein Sieg ist garantiert durch den Sieg eines anderen. Dass jede Macht gebrochen ist in ihm, die sich gegen ihn auflehnt und dass er für immer dein fester Hort ist. Aber wenn du hier bist und vielleicht auf Distanz zu Jesus stehst und vielleicht bist du auf Distanz zu all dem, was die Bibel sagt über Jesus, über das Reich Gottes und über die unsichtbare Welt und über Dämonen, dann gibt dir Gott heute Morgen eine wunderbare Möglichkeit. Er gibt dir eine Möglichkeit zu sehen, wie seine Herrschaft in Christus Jesus wirklich aussieht. Und dass Gott auch die Möglichkeit hat, dich zu entfesseln von all den Dingen, die in unserem Leben letztlich Symptome sind, dieser tieferen Realität, dass wir von Gott getrennt sind, dass wir von ihm entfremdet sind. Und wie wirkt sich das aus in unserer Sucht nach allem Möglichen, in unserer Bosheit, in unserer Wut, in unserer Gottesferne und in unserer Hoffnungslosigkeit. Das sind die Ketten, von denen Jesus uns freimachen kann. Also Jesus bringt uns die gute Botschaft der Herrschaft Gottes in seiner Verkündigung, aber er bringt uns nicht nur die Botschaft, sondern er demonstriert sie auch. Und in unserem letzten Punkt wollen wir sehen, wie Jesu Vollmacht Heilung bringt und wie diese Heilung eine neue Gemeinschaft des Dienstes erzeugt. Jesu heilende Hand ist unser dritter Punkt. Also nachdem Jesus einen unreinen Dämonen in der Synagoge ausgetrieben hat, wechselt dann die Szene in Vers 38 zu einem Privathaus. Und als ich das gelesen habe, fand ich es sehr spannend, hier kurz stehen zu bleiben. Es ist Sabbattag und Jesus ist, wie eben fromme Juden zu dieser Zeit, typisch in der Synagoge, wo Gottes Wort gelehrt wird. Und wie es auch vielleicht bei uns gang und gäbe ist, nach dem Gottesdienst sonntags, was machen wir? Wir haben Tischgemeinschaft. Und so war es auch damals Sitte. Danach bricht man gemeinsam das Brot und hat Tischgemeinschaft. Und das findet hier in dem Privathaus statt, bei der Schwiegermutter von Simon Petrus. Und ich glaube, wir lernen hier etwas, vielleicht implizit, aber doch ist es hier über unseren Herrn Jesus Christus. Wenn wir uns mal fragen, wo hat Jesus eigentlich gedient? Was waren seine Wirkungsorte? Wo hat Jesus seinen Dienst verrichtet? Überall. Schaut euch das mal an. Er war an allen möglichen Orten unterwegs. Wir finden Jesus in der Wüste bei Johannes dem Täufer und allein im Kampf gegen den Teufel finden ihn immer wieder an einsamen Orten, wo er sich zurückzieht. Wir finden dann Jesus, wie er viel Zeit verbringt in der Synagoge, also im Gottesdienst, im Gemeindehaus sozusagen. Wir finden Jesus bei Menschen, die ihrem ganz normalen Handwerk nachgehen. Zum Beispiel in Kapitel 5, wie wir es nächste Woche sehen werden, bei Fischern. Er ist draußen mit den Volksmengen, er predigt oft unter freiem Himmel. Aber immer wieder finden wir, und das ist das Schöne, Jesus auch in Privathäusern. Wir finden Jesus in Tischgemeinschaft mit anderen. Zum Beispiel später in Kapitel 19, ihr kennt sicher die Geschichte von Zachäus, dem Oberzöllner. Was sagt er zu Zachäus? Heute muss ich in deinem Haus bleiben. Er sagt, ich komme bei dir vorbei. Er lädt sich sozusagen selber ein, da zu sein, wo die Menschen sind. Er ist ziemlich flexibel in seinem Dienst und ähnlich sehen wir das dann später auch bei Paulus. In seiner Abschiedsrede an die Ältesten in Ephesus sagt er, ich habe euch nichts zurückgehalten von dem, was nützlich ist, dass ich es euch nicht verkündigt und euch gelehrt hätte, öffentlich und in den Häusern. Und dann am Ende der Apostelgeschichte sehen wir Paulus in seiner Privatwohnung in Rom, als er dort Zeit verbringt und es heißt, er nahm alle auf, die zu ihm kamen. Also wir sehen eigentlich dieses Modell von Jesu Dienst, wie es flexibel ist und wie es öffentlich und im Privaten stattfindet, setzt sich fort. Und ich glaube, das ist für uns eine gute Lehre als Gemeinde. Flexibilität ist wichtig, wenn es um die Begegnung mit Menschen geht. Wenn wir an dem Dienst für Gottes Reich teilhaben wollen, brauchen wir eine Flexibilität. Weil ich glaube, das Leben in unserer Kultur, wie wir alle wissen, kann anonym sein. Es kann distanziert und teilweise gesichtslos sein, aber wir müssen uns vor Augen halten, der Sohn Gottes kam in die Welt, um Menschen zu begegnen, von Angesicht zu Angesicht. Menschen, die als Gottes Ebenbild geschaffen sind, konkret zu begegnen. Und um es ihm nachzutun, müssen auch wir, denke ich, sowohl im Gemeindehaus, in der Synagoge sein, als auch in den Häusern voneinander und an jedem Ort, wo wir Menschen begegnen. Also Jesus tritt also das Haus von Petrus Schwiegermutter und sie ist von schwerem Fieber befallen. Und wir lesen hier, dass sie Jesus für sie baten. Und das ist auch wieder ein wunderbarer Hinweis dafür. Das Erste, was wir für jemand anderen tun können, ist für den anderen zu beten. Sie bringen diese kranke Frau zu Jesus. Er ist der Beste, zu dem wir auch die in unserem Leben sind und die Not leiden, zu dem wir sie bringen können. Es gibt keinen besseren Ort. Bei all den anderen Hilfeleistungen, die wir vielleicht tun können und die in unserer Verantwortung stehen, das Erste ist, wir bringen sie zu Jesus. Aber noch mehr als eine Lektion fürs Gebet sehen wir hier die Gnade und Barmherzigkeit Jesu. Denn hier zeigt er, dass er auch Macht hat über die sichtbare Welt. Er bedroht das Fieber, dasselbe Wort auch, wie es bei den Dämonen heißt. Und wie die Dämonen Jesus gehorchen, so auch Krankheiten und Gebrechen. Jesus ist in seinem ersten Kommen in diese Welt gekommen, um das Reich Gottes aufzurichten, um es einzuleiten, um Gottes Herrschaft sichtbar zu machen. Aber diese Herrschaft, auch wenn sie jetzt schon am Werk ist, ist noch nicht vollendet. Wir leben immer noch in der Zwischenzeit. Wir leben zwar mit der Präsenz von Gottes Reich, und so sehen wir in Jesu Leben, wie sich das ausdrückt, in Heilungen und in Wundern. Und all das sind Verweise darauf, Gottes Reich ist wirklich da. Das bedeutet nicht, dass Heilung immer erlebt wird. Gott schenkt Heilung, aber nicht immer. Aber egal, ob du Heilung vielleicht dir erhoffst und es erlebst oder auch nicht erlebst, in Gemeinschaft mit Jesus Christus durch den Heiligen Geist wissen wir, dass dieses selbe Reich, das sich hier in Heilung manifestiert und demonstriert, dass es auch bei uns ist. Jesus sagt, das Reich Gottes, wo ist es? Es ist mitten unter uns, weil Christus mitten unter uns ist, durch seinen Heiligen Geist. Und es gibt uns die Gewissheit, dass es eine Zeit geben wird, wo diese Heilung vollendet sein wird. Und wie gewiss diese zukünftige Vollendung ist, sehen wir hier ganz konkret gemacht an Simons Schwiegermutter. Und anders als bei den anderen Menschen, die in diesem Kapitel Heilung erfahren, sehen wir bei ihr eine Reaktion. Wir sehen noch nicht so viele Reaktionen zu diesem Zeitpunkt von Menschen. Das sehen wir noch mehr in den nächsten Kapiteln. Aber hier sehen wir eine sehr subtile Reaktion. Es heißt, sie aber stand sogleich auf und diente ihnen. Und es ist ein stilles Vorbild dafür, wie unser Dienst im Gottesreich aussehen soll. Für diese Frau entsprach dieser Dienst natürlich den damaligen Sitten der Gastfreundschaft. Aber ich glaube, es ist ein Verweis für uns darauf, wie es aussieht, wenn wir erlöst werden durch Jesus, wenn wir Eintritt finden in Gottes Reich, worin wird es konkret? In unserem Dienst aneinander. Das ist Gottes Reich sichtbar gemacht. Es wird sichtbar gemacht in Jesus Christus und in seinem Dienst für uns und letztlich in seinem Kreuz, in dem er für uns unser Gericht trägt und damit Gottes Reich konkret macht für uns, dass wir Eintritt finden in dieses Reich. Aber es macht sich auch sichtbar in unserer Antwort darauf, im Dienst aneinander. Jesus ist der vollmächtige Lehrer, er ist der siegreiche König und er ist der gnädige Heiler. Und wenn wir befreit werden von diesem Heiler, werden wir befreit, auch um anderen zu dienen. Das ist der Charakter des Königs und diesen Charakter will er auch uns auferlegen, als seine erlöste Gemeinschaft. Amen. Lasst uns beten. Vater, wir danken dir für diesen ersten Einblick in diesem Lukas-Evangelium in dein Reich, in die konkrete Gestalt, die es gewinnt in Jesus Christus, dass er kommt mit seinem vollmächtigen Wort, mit seiner heilenden Hand und seiner triumphierenden Macht. Und wir beten, dass wir darauf antworten mit Glauben, dass wir dein Reich empfangen und dass wir dann gemeinsam Diener werden an deinem Reich. Und das beten wir in Jesu Namen. Amen.